Hallo und herzlich willkommen beim Arbeiterkind.de Podcast. Mein Name ist Franziska und ich verantworte die Koordination in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern bei Arbeiterkind.de. Heute habe ich Christiane Kehlen bei uns zu Gast. Sie kommt ursprünglich aus Thüringen und hat vielleicht nicht den klassischsten Weg hinter sich. Sie hat erst eine Ausbildung gemacht zur Industriekauffrau, hat dann Politikwissenschaften in Paris an der Sciences Po studiert und ist jetzt Vorständin bei der STIFT. Das ist die Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung in Thüringen. Seid gerne dabei, wie ich mit Christiane über ihren Werdegang spreche, welche Herausforderungen sie hatte, wie sie diesen begegnet ist und welche Tipps sie auch für andere ErstakademikerInnen hat. Viel Spaß! Hallo Christiane, wie schön, dass du heute bei unserem Arbeiterkind.de Podcast dabei bist.
Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch und vielleicht als Einstiegsfrage, die ich allen unseren Gästen und Gästinnen immer stelle, du bist ja auch ein sogenanntes Arbeiterkind. Wann bist du dir denn bewusst geworden, dass du ein Arbeiterkind bist?
Das hat ziemlich lange in meinem Leben gedauert, weil rein faktisch habe ich mich immer als Arbeitgeberkind gesehen, weil ich faktisch nicht aus dieser klassischen Arbeiterfamilie komme, sondern ich entstamme einer über 100 Jahre alten Familienunternehmenstradition. Handwerk, ganz klassisch, Dachdeckerhandwerk im Thüringer Wald. Und tatsächlich war ich aber auch die erste in meiner gesamten Familie, die studiert hat. Und ganz viele Jahre bin ich davon ausgegangen, ja, ich passe nicht in diese Kategorie, deswegen ich habe in ganz viele Schubladen nicht gepasst. Ich habe als erste studiert, war aber auch nicht aus so einem typischen Arbeitnehmerhaushalt, habe auch kein BAföG bekommen aufgrund der Unternehmenssituation meiner Eltern und war so immer zwischen den Welten, habe aber auch neben dem Studium gearbeitet. Und ich bin rein faktisch auch erst durch unser Gespräch, was wir ja bei der Kinnings Foundation hatten, hast du gesagt, ja, Christiane, du bist ein Arbeiterkind in diesem Kontext, weil du ja ähnliche strukturelle Erfahrungen gemacht hast, dass du die erste deiner Art warst, eben auch ein Studium zu beginnen und damit auch in bestimmte Gestaltungsmacht, Zirkel und Eliten reinzustoßen.
Ja, wie schön zu hören, dass unser Gespräch dann da vielleicht auch einen Effekt hatte. Und mir ging es tatsächlich ähnlich wie dir. Ich habe mich damit auch lange nicht so identifizieren können, denn da sind einige Parallelen. Wir kommen ja beide aus Thüringen, aus dem Thüringer Wald. Ich komme auch aus einer Unternehmensfamilie. Meine Familie, die sind Fleischer und sind da ja auch Arbeitgeber. Aber ja, wie du schon gesagt hast, oftmals geht es ja auch gar nicht so um nur diese eine Definition und Kategorie, sondern ja, was die eigentlich eine Erfahrung war. Und vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen auf deine eigene Reise mitnehmen. Du hast ja schon gerade gesagt, du warst damit auch die erste in deiner Familie, die studiert hat. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen zu studieren?
Also die Idee hatte ich als Schülerin schon super lange. Für mich, also klassisch würde man heute sagen, ich war so in der Schule ein typischer Nerd. Ich bin super gerne zur Schule gegangen. Ich habe Bücher gelesen bis zum Umfallen, habe alles Wissen in mich aufgesaugt, was so irgendwie ging, habe mich auch sehr engagiert und für mich war immer klar, ich will irgendwie die Welt bewegen. Aber, und das muss man auch sagen, durch den Kontext, in dem ich aufgewachsen bin, da geht es ja auch wieder um Vorbilder. Meine Eltern, mein Papa war Unternehmer, meine Mama die mitarbeitende Ehefrau. Für mich war es ganz normal, auch im Unternehmen nebenbei zu helfen. Für mich war es ganz normal, Praktika zu machen, Geld zu verdienen in den Ferien. Aber ich hatte immer so die Idee, ich will irgendwie Journalistin werden. Oder ohne dass ich wusste, dass es das wirklich gibt, muss ich auch ganz ehrlich sagen, war für mich immer dieses Thema Botschafterin oder Botschafter sein für die Bundesrepublik Deutschland, war immer so ein Traum. Und natürlich, dafür muss man studieren. Und als ich dann in die Nähe meines Abiturs kam, war dann so in der 11. Klasse, war für meine Familie aber ganz klar, wie, du willst studieren? Nein, du machst eine Ausbildung. Dann hast du was Handfestes, eine Berufsausbildung, damit wirst du immer im Leben was anfangen können, dann kannst du früh Geld verdienen, bist eigenständig. Und für meine Familie gab es gar nicht diese Perspektive, dass ich studiere. Das ist kein Vorwurf, sondern es ist eine Lebensrealität, glaube ich, von vielen Kindern und Jugendlichen, deren Eltern selber gar nicht im akademischen Kosmos unterwegs waren. Und war da nicht kampflos. Also ich habe das schon für gekämpft, aber es war klar, dadurch, dass ich ja auch kein BAföG bekommen habe, durch die Gehaltssituation meiner Eltern, war klar, ich werde mir allein ein Studium nicht finanzieren können. Und deswegen war klar, ich gehe in die Berufsausbildung. Das habe ich dann auch gemacht. In Stuttgart Industriekauffrau gelernt. 2 Jahre die Ausbildung auch verkürzt und bin dann danach als Assistentin des Geschäftsführers, klassische Sekretariatsarbeit, war mein erster Job. Und dann habe ich die erste Gelegenheit genutzt, die ich hatte, als ich Geld angespart habe, weil ich habe damals sehr gut verdient in der baden-württembergischen Industrie. Und habe mit meinen Ersparnissen, habe ich dann mein Studium begonnen und zum Leidwesen aller Beteiligten war das dann tatsächlich ein Magisterstudium der Politikwissenschaft, des öffentlichen Rechts und der angewandten Ethik. Und ich bereue nichts davon. Also weder die Ausbildung, dass meine Eltern mich auch dazu gebracht haben. Ich bin dankbar dafür, weil dadurch habe ich viele Erfahrungen machen dürfen, unternehmerischerseits und auch viele Aufgaben, die ich auch so als in meiner Ausbildung gelernt habe, tragen mich noch heute. Unternehmen zu verstehen, wie sind Unternehmen aufgebaut?
Super spannend, auch da nochmal vielleicht jetzt nicht den klassischsten Weg zu zeigen, sondern wie es auch möglich ist, erst mit einer Ausbildung dann später doch noch zu studieren, dass einem da ja keine Grenzen gesetzt sind. Vielleicht kannst du da auch gerade, weil du die Erfahrung gemacht hast, nochmal die Parallelen ziehen. Wie war es denn dann für dich, aus dem Ausbildungskontext sozusagen rauszugehen und dann ein Studium anzufangen? Wie war dann diese Erfahrung für dich? Hast du dann irgendwie gemerkt, ja, dass etwas anderes war oder ja, wie hast du dich dort gefühlt?
Das war erstmal ganz spannend, weil ich habe mein Studium in Stuttgart begonnen, an der Universität Stuttgart. Und ich war faktisch in dem ersten Semester die älteste Person. Das war erstmal der erste Punkt, obwohl das jetzt nicht so großartig aufgefallen ist, aber dann, wenn man sich unterhalten hat, auch über Lebenswege. Und ich war auch, also es waren damals so um die 100 Studierende, die das Studium begonnen haben, waren vielleicht noch eine weitere Person, die auch vorher eine Ausbildung gemacht hat. Das heißt, man ist schon eine Exotin, wenn man damit kommt. Und was aber gleichzeitig war, dieser Grundstress, den viele Erstis hatten, dieses, oh mein Gott, jetzt muss man Hausarbeiten schreiben, oh mein Gott, muss man das, habe ich immer gedacht, naja, okay, ich habe vorher eine 40-Stunden-Woche gehabt, als Assistentin von dem Geschäftsführer, meistens eine 60-Stunden-Woche. Ja, da war jetzt das Studium, und damit will ich nicht sagen, dass das keine Arbeit ist, war für mich damit eine Kleinigkeit. Also auch so vom Stresslevel, von der Termintaktung oder von bestimmten Erfahrungen. Und was ich aber immer gemocht habe und auch bis heute aus dem wissenschaftlich-akademischen Bereich sehr liebe, ist diese fundamentale Auseinandersetzung mit Themen, dass man bestimmte Methoden lernt, um Wissen sich zu erarbeiten, zu verstehen und es eben auch nutzbar für die Welt da draußen zu machen. Und deswegen glaube ich, so in der Kombination war es das Beste für mich, weil ich schreibe mich schon auch immer als idealistische Pragmatikerin für die Sache. Aber es war schon, wenn du jetzt drauf gehst, wie ging es mir? Es war alles okay. Ich bin ja dann von Stuttgart aus familiären Gründen dann auch nach Thüringen zurückgewechselt an die Friedrich-Schiller-Universität. Und später habe ich dann mein Auslandsstudium an Sciences Po in Paris begonnen. In Paris ist mir dann bewusst geworden, aus welch anderer Welt ich tatsächlich komme. Aber da können wir ja gleich vielleicht nochmal drauf eingehen. Also ich sag mal, an einer ostdeutschen Universität zu studieren, also in Stuttgart war das alles so, naja, okay. Und dann an der Ostdeutschen Universität, Friedrich-Schiller-Universität zu studieren. Sagen wir mal so, da war das auch alles noch im Rahmen. Natürlich war ich da auch häufig die Exotin, die irgendwie vorher die Ausbildung hatte, eben älter war, dann jetzt auch noch der Studienwechsel oder Studienplatzwechsel. Aber richtig bewusst geworden, diese Andersartigkeit ist mir erst im internationalen Kontext tatsächlich.
Ja, geht da sehr gerne nochmal drauf ein, wie es denn dann wirklich in Paris war und was da die Unterschiede waren.
Also es war dann so, die Friedrich-Schiller-Universität hat 3 Studienplätze an den Grand Écoles in Frankreich. Einige davon waren dann eben in Paris. Und ich hatte mich beworben und es war auch so diese lustige Anekdote, so dieses sich etwas zutrauen. Für mich war klar, ich hatte schon immer eine hohe Frankreich-Affinität, habe auch Französisch bis zum Abitur als Sprache gelernt. Mich damals auch stark dafür eingesetzt, dass wir einen Grundkurs Französisch haben, trotz dass wir nicht die erforderliche Schülerzahl hatten. Und deswegen Frankreich war für mich immer schon dieses, nicht nur dieses Partnerland, sondern wie eine zweite Heimat. Dort habe ich auch Schüleraustausch vollzogen. Und naja, und dann hatte ich mich beworben und habe mich aber gar nicht für Paris beworben, sondern für Lille, weil für mich irgendwie Paris war so dieses krasse Ziel, wo nur diejenigen hinkommen, die besonders gut sind, die besonders gut in Französisch sind, die besonders gute Kenntnisse haben, die einfach zu den Besten gehören. Und trotz, dass ich da immer irgendwie dazugehört habe, habe ich mich selber gar nicht dazu gezählt. Und so habe ich mich für Lille beworben statt für Paris, für den großen Campus Sciences Po. Und ein Professor, und das Spiel hat bei mir immer eine Rolle gespielt, es waren immer männliche Menschen in Machtpositionen, die mich unterstützt haben, weitere Türen zu öffnen oder diese Türen überhaupt zu erkennen. Ich komme da später vielleicht nochmal drauf zurück. Das finde ich einen wesentlichen Punkt. Er hat meine Bewerbung gesehen und hat gesagt, warum bewerben Sie sich nicht für Paris? Sie gehören nach Paris und nicht nach Lille, obwohl Lille ja auch eine gute Universität ist. Und erst daraufhin habe ich meine Bewerbung für Paris eingereicht. Und weil selbst wäre ich gar nicht darauf gekommen, das zu tun, weil ich es mir nicht zugetraut habe. Und vielleicht jetzt zu Paris konkret zu kommen. Das war dann so, ich bin dann hingekommen aus der thüringischen Provinz, die ich ja immer sehr liebe. Nichtsdestotrotz, das Kosmopolite ist ja auch irgendwie Teil von mir. Und dann kommt man an diesen Campus, wo Studierende aus aller Welt sind, vom MIT, von der Brown University, von allen großen Universitäten dieser Welt. Und natürlich habe ich mich in dem Moment erstmal klein gefühlt und gehöre ich hier überhaupt hin? Natürlich das kennst du vielleicht auch, dieses klassische in Frage stellen, bin ich denn Teil hiervon? Alleine wie über Kultur gesprochen wird, regelmäßige Opernbesuche, bestimmte Prägungen, die alle, die dort waren, durch ihre Familien gelernt haben. Die meisten der Studierenden dort gehörten zu der Elite der Welt. Und ich habe dann immer gesagt, ja, aber ich komme aus Thüringen und war dann halt dort und die Identität kam halt auch dazu, dieses ostdeutsche Phänomen, was auch irgendwie da war. Und das Schöne, was ja bis heute der Punkt ist, diesen Eintritt dann auch in diese Welt bekommt man immer durch das eigene Menschsein. Also ich habe nie ein Geheimnis draus gemacht, wer ich bin, wo ich herkomme. Ich habe es aber auch ehrlich gesagt nie vor mir hergetragen. Also, aber ich habe immer als ich selber agiert und habe damit Stück für Stück eben Eingang auch in diese Netzwerke, die es ja am Ende auch sind, bekommen.
Super spannend, dass du das auch noch mal so klar sagst, dass authentisch sein trotzdem auch wichtig ist, aber dass man trotzdem vielleicht nicht so richtig damit auch hausieren gehen möchte. Also so ein Gleichgewicht da irgendwie auch zu finden. Und dann finde ich das auch super spannend, ne? Dein Werdegang von erstmal Industriekauffrau, dann zum Politikwissenschaftsstudium und heute bist du ja im Vorstand der STIFT, also der Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen. Und magst du uns dann noch mal mitnehmen? Wie sah denn dein Weg dann auch nach dem Studium aus?
Okay, das wird jetzt wieder ein längerer Monolog, aber dafür sind Podcasts ja auch manchmal ein bisschen da. Also es war dann so, ich habe nach dem Abschluss meines Studiums, bin ich dann, ich habe während meinem Studium auch verschiedene Praktika gemacht im Protokoll des Bundespräsidenten, im Auswärtigen Amt und habe dann aber irgendwann festgestellt, dass dieses im Auswärtigen Amt tätig sein ist ein goldener Käfig, in dem ich, wie ich als auch als Mensch bin, mit einer eigenen starken Meinung wahrscheinlich nicht meinen richtigen Platz finden würde. Ich glaube, ich bin gut, auch in der Sache, für bestimmte diplomatische Dinge einzustehen, auch genau diese Botschaftsarbeit zu tun. Nichtsdestotrotz bin ich schon ein sehr eigengestalterischer Mensch. Und der Werdegang war dann so, dass ich erstmal in einem Projekt an der Friedrich-Schiller-Universität gearbeitet habe. Es war ein großes Transferprojekt, die Gründungshochschule. Bin dann im weiteren Verlauf zur Bauhaus-Universität gewechselt. Du hab dort die Gründungswerkstatt Nordi, die war ich Mitarbeiterin, dann habe ich sie auch geleitet und verschiedene andere Projekte gemacht, auch immer zusammen mit der Industrie. Und bin dann 2014 zur Stiftung, also Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen gekommen, als Mitarbeiterin. Mein heutiger Co-Vorstand, Dr. Sven Günther, habe ich damals angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, für die Stift in einem Projekt zu arbeiten. Und dann habe ich mir so gesagt, ja, okay, warum nicht? Weil das war auch schon immer und das würde ich auch gerne mitgeben. Ich bin häufig in Situationen reingegangen, die ich noch nie erlebt hatte und wo ich nicht genau wusste, was passiert, aber ich hatte immer ein Gefühl dazu. Und das Gefühl kommt jetzt nicht aus so einem esoterischen, idealistischen, oh mein Gott, ja, es fühlt sich schön an, sondern so ein ganz konkretes Wissen, okay, da ist etwas, was Gestaltung erzeugen kann. Da ist eine Lücke, die ich mit dem, was ich bin, besetzen kann. Also trotz dieser eigenen Ambivalenz, sich nichts zuzutrauen, habe ich mir manchmal schon sehr viel zugetraut, einfach in Lücken zu gehen, die ich irgendwo gesehen habe. Oder ich nenne es vielleicht auch mal Chancen. Und so war das für mich eine Chance, eine Institution kennenzulernen, die ich dann auch sehr schnell lieben gelernt habe. Bin ja heute im Vorstand der Stift, Vorständin. Und dann war das so ein ganz klassischer Aufstiegsweg. Also ich würde einfach mal sagen, vielleicht klassisch klingt jetzt vielleicht auch irgendwie komisch, so klassisch war es dann vielleicht nicht, aber so aus meiner Sicht. Ich habe halt als Projektmitarbeiterin angefangen, bin dann nach einem Jahr zur Projektleitung ge geworden, habe in der Zwischenzeit auch die Investor Days und Trip mit aufgebaut und bin aber auch immer in Lücken rein, die ich gesehen habe. Also dass zum Beispiel, wenn es um repräsentative Dinge ging und ich dachte, hey, das könnte ja jemand tun, dann habe ich es gemacht. Also ich war auch nicht eine Mitarbeiterin, die immer nur Probleme gesehen hat, sondern ich glaube, ich war immer jemand, die gleich mit der Lösung um die Ecke kam und habe die Lösung dann auch so, so hart umkämpft, dass sie dann auch zur Realität wurde. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass das hat ja was auch mit Sichtbarkeit dann zu tun, dass man einfach auch sich anfängt zuzutrauen, bestimmte Dinge tun zu können und nicht immer nur sagt, ja, da gibt es ein Problem und da komme ich nicht weiter und sich zurückzuziehen. Ja, dann ging es ganz klassisch weiter, indem ich ja bestimmte Themen besetzt habe, war dann auch irgendwann der Punkt, naja, okay, sie kann ja vielleicht auch sogar ein bisschen mehr als das, was sie gerade tut. Und irgendwann ging dann halt so eine Tür auf. Teilweise habe ich sie auch selber gebaut, wo es dann die Möglichkeit gab, auch aus ein paar strategischen Komponenten heraus, dass in der Stift ein zweiter Vorstand, das gab es auch früher schon, dass es mehrere Vorstände gab in der Stift. Und so bin ich dann 22 zur ersten Frau in der Position geworden. Einstimmig vom Kuratorium beschlossen, was aus 13 Männern besteht. Bin ich ein bisschen stolz drauf, bin ich ganz ehrlich. Einige, die jetzt zuhören und vielleicht Teil davon sind, werden sich sagen, oh je, keine Ahnung. Aber tatsächlich war das für mich ein krasser Moment. Okay, ich stehe jetzt hier an der Spitze der Institution, wo ich als Mitarbeiterin angefangen habe. Bin jetzt auch wieder eine der ersten meiner Art. Und dann war natürlich die Situation im Juli 22, okay, und was mache ich jetzt damit?
Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass gerade auch der Bereich sehr männlich dominiert ist. Also vielleicht auch nochmal für die Zuhörenden, gerade so Bereich Innovationen, Startups und so weiter. Wie so hast du dich denn dann gerade für diesen Bereich auch entschieden?
Weil ich gut drin bin. Also das ist tatsächlich, wieso habe ich mich entschieden? Ja, weil ich gut in dem bin, was ich tue. Weil es für mich ein Bereich ist, der unglaublich viel Bewegung erzeugt, der wirtschaftliches Wachstum erzeugen kann. Innovation hat immer mit Neuerungen, mit Veränderungen zu tun. Und vielleicht ist das auch ein bisschen. Vielleicht heile ich damit auch so meine Vergangenheitsbewältigung. Ich weiß es nicht, es ist jetzt vielleicht ein bisschen Küchenpsychologie. Aber indem ich ja immer wieder auch in Situationen kam, die für mich neu waren, liebe ich es sehr, andere auch in diese Situation zu bringen. Weil ich für mich selber sagen kann, es hat für mich persönlich das größte Wachstum erzeugt. Und ich konnte eben dadurch, dass ich neu in diesem Terrain war, auch Dinge verändern, weil ich eine andere Sicht darauf hatte. Und für mich ist es einfach. Also stellt sich gar keine Frage, dass ich da unterwegs bin und auch, dass ich da auch als Frau unterwegs bin. Für mich ist das eine Normalität, für mich selber. Aber ich weiß, wie viel Weg da noch zu gehen ist, dass es als selbstverständlich erachtet wird. Und vielleicht dann nochmal, jetzt komme ich auf den Punkt zurück, dass ich mehrheitlich von Männern immer unterstützt wurde. Das ist ein Fakt. Aber auch einfach, weil es meistens Männer nur in diesen Positionen gab. Ist auch ein Fakt. Und der nächste Punkt ist eben auch für mich ganz konkret, es erzeugt bis heute bei einigen mehrheitlich Frauen Irritationen, dass ich mich eben gerade mit diesen Themen Unternehmertum, Innovation, Technologie und Kapital auseinandersetze und da auch nicht davor zurückschrecke, dass ich sage, ja, es braucht Kapital, es braucht Kapital für Geschwindigkeit, es braucht eine Rendite für bestimmte Dinge. Und das empfinden dann manche so, dass ich irgendwie nicht diese schöne, ordentliche, feine Feministin bin, die ja irgendwie dann zusätzlich zum feministischen Aspekt auch den kapitalistischen Aspekt in den Blick nimmt und das als Unterdrückung wahrnimmt. Ich sehe das tatsächlich so, dass Kapital als positiv zu bewerten, nämlich Kapital selbst zu haben, erzeugt Entscheidungsfreiheit. Und nur wenn ich Kapital habe und Entscheidungsfreiheit, kann ich wirklich bei der Macht mitspielen und wirklich Entscheidungen treffen, damit Unterschiede machen. Und deswegen geht das für mich Hand in Hand, dass Frauen und Arbeiterkinder und Unternehmerkinder und alle viel stärker eine positive Beziehung zu diesen Themen erhalten. Und das ist vielleicht auch ein Teil der Antwort.
Und jetzt hast du uns ja schon ein bisschen Einblick gegeben in deine Rolle und auch schon gesagt, nachdem du im Ausland gelebt hast und auch in Westdeutschland, in den westdeutschen Bundesländern, jetzt wieder zurück in Thüringen bist und hast auch damit gerade schon mal anklingen lassen, dass dieser kosmopolitische Teil in dir dann vielleicht auch irgendwo den Ausdruck in deiner Stelle gerade findet. Könntest du da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, was so beispielsweise auch dein Arbeitsalltag ist und ja, wie so dein Arbeitsalltag aussieht? Denn ich glaube, das ist auch noch mal super spannend, einfach für viele Leute zu hören, denn gerade in der Debatte rund um Ostdeutschland geht es ja auch immer wieder darum, ne? Leute sollen zurückziehen und irgendwie wieder neue Ideen und Power in die neuen Bundesländer bringen. Und vielleicht kannst du uns da noch mal mitnehmen, wie das so bei dir aussieht.
Also ganz konkret, die Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen ist eine Stiftung privaten Rechts. Wir wurden mal vom Freistaat Thüringen gegründet und unsere Mission ist, Innovation in Thüringen wahrscheinlicher zu machen. Wir sind ein Vorstandsteam, bestehend aus zwei Personen, beide vollzeittätig, weil das tatsächlich immer eine witzige Frage ist, wenn ich sage, wir sind ein Vorstandsteam, wie teilt ihr euch einen Job? Nein, wir bezeichnen uns aber als Team. Wir haben zwei Geschäftsbereiche. Mein Co-Vorstand, Dr. Sven Günther, hat den Bereich MINT-Bildung und ich Entrepreneurship. Gemeinsam teilen wir uns Transfer. Und natürlich gibt es noch eine Vermögensverwaltung, weil wir sind eine Vermögensstiftung. Also wir sind auch unternehmerisch tätig, investieren in Infrastruktur und auch Technologieunternehmen. Und mein Arbeitsalltag in so einer ganz normalen Woche starten wir meist montags mit so einem kompletten Stiftmeeting. Wir sind so 33 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dann wird sich kurz abgedatet, wie läuft die Woche. Dann gibt es so klassische Showfixes. Na, man muss sich ja abgleichen mit seinen Mitarbeitenden. Obwohl ich ein großer Fan auch bin von viel Freiraum und Freiheit geben, dass sie eigenständig Entscheidungen treffen können. Das klappt mal sehr gut, mal dann weniger gut, wie das so ist, wenn man im Menschen managt und ihnen Freiheit gibt, dann muss man manchmal auch Dinge aushalten für die gute Sache. Und das ist halt dann auch Teil meiner Arbeit, das klassische Management behalten. Dann haben wir einmal im Monat eine Vorstandssitzung, wo wir uns austauschen, Entscheidungen treffen, die dokumentieren, auch zum Vermögen Entscheidungen treffen und sind aber auch so grundsätzlich permanent im Austausch. Also das ist das Grundsätzliche, wo ich sage, das Stiftungsmanagement, das Klassische. Darüber hinaus gibt es eben zu meiner Tätigkeit auch einige repräsentative Dinge. Da gehört es dazu, dass man dann eben in so einer Position dann in Aufsichtsräte kommt, in bestimmte Beiräte, da dann die Stiftung vertritt oder auch in manchen Punkten den Freistaat Thüringen, wo wir eine Stiftung privaten Rechts sind, werden wir dann eben doch auch als Vertreterin des Freistaats gesehen. Ich fahre beispielsweise bei Delegationsreisen der Landesregierung mit. Kürzlich waren wir in den USA unterwegs, gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten. Dann bin ich auch immer wieder mal auf Podien unterwegs, um eben auch über meine Arbeit zu sprechen oder über Entwicklung im Freistaat Thüringen zum Thema Innovation, über bestimmte Expertenthemen. Und dann gibt es natürlich auch immer wieder Dinge, wo ich dann auch gerne neben dem ganz normalen Arbeiten, also ich habe ja faktisch als Vorständin keine Arbeitszeit, ich habe einen Dienstvertrag, wo ich drin verspreche, der Stiftung, also ich habe kein Dienstherr oder Dienstfrau in dem Sinne, sondern ich habe einen Vertrag mit der Stiftung selbst und ich muss all meine Energie, Arbeitszeit, die ich irgendwie habe, für die Stiftung, für die Zwecke einsetzen. Nichtsdestotrotz gehört da eben auch noch dazu, auch in bestimmten Netzwerken unterwegs zu sein, bundesweit, international und auch immer wieder die Fahne zu wehen und zu sagen, hallo, Ich bin aus Thüringen, bin Christiane Kilian, stehe für die Stift als Vorständin, stehe für die Themen Innovation, erzähle unsere Geschichten. Ja, da geht es ja nicht immer nur über sich zu erzählen, sondern über das, was hier positiv passiert, die positiven Geschichten, auch mal den Finger in die Wunde zu legen, in bestimmten, ja, auch Haltungsfragen stabil zu sein, zu sagen, für was stehen wir? Nicht gegen was sind wir, sondern für welche Werte stehen wir? Für Demokratie, Weltoffenheit, aber eben auch für Kapitalgeschwindigkeit und Technologie. Und für all diese Themen versuche ich auch, eine Botschafterin zu sein. Das gelingt mal besser, mal weniger gut. Und mit weniger gut meine ich eben, dass das manchmal schon dicke Bretter sind, auch Vorurteile gegenüber Ostdeutschland abzubauen. Aber du bist ja auch eine davon. Wir reißen da, glaube ich, Stück für Stück auch Mauern ein. Ich sage auch bewusst reißen ein, nicht so behutsam, sondern manchmal muss man einfach wie so ein Wrecking Ball sein, der irgendwo reincrasht, um Dinge überhaupt ins Bewusstsein der Menschen zu bringen. Und ich bin ehrlich, da provoziere ich auch ganz gerne mal. Ich sehe immer so diese positive Provokation im vollen Bewusstsein, auch Irritationen bei Menschen zu erzeugen. Natürlich immer für die innovative Sache.
Und wenn du dir jetzt noch mal deinen Werdegang anschaust, als ostdeutsche Erstakademikerin, welchen Herausforderungen bist du begegnet? Wie hast du diese überwunden? Und dann vielleicht auch noch mal retrospektiv, würdest du das heute noch mal genauso machen?
Ich starte gleich mal mit dem letzten Ja, auf jeden Fall, weil jede Hürde, durch die ich gegangen bin, auch jedes Tal, das hört sich jetzt vielleicht dramatisch an, aber manchmal war es schon auch interessant hart, würde ich immer wieder so machen, weil nur so konnte ich ja der Mensch und die Frau und die Vorständin werden, die ich bin. Und nur so kann ich auch diejenige in Zukunft sein, die ich werde oder will oder sein werde, je nachdem. Das vielleicht schon mal vorab. Und dann jetzt noch mal so, ja, was ich dann vielleicht jetzt noch mal mitgebe, vielleicht auch noch so eine kurze Anekdote. Das Witzige war in Paris, deswegen war das für mich auch so prägend, was auch so meine ostdeutsche Identität angeht, weil dort bin ich zum ersten Mal, bin ich mir bewusst geworden, dass ich auch ostdeutsch bin, und zum zweiten Mal war es, als ich Vorständin wurde. In Paris war das nämlich so, ja, also ich habe jetzt, glaube ich, nicht den härtesten Dialekt, dass man sofort raus erkennt, wo ich herkomme. Man hört es in bestimmten Tonalitäten. Und so war ich auch im Ausland unterwegs und damals natürlich auch noch viel intensiver. Auch so manchmal dieser Schutzmechanismus, den man als ostdeutsche Person hat, wenn man vor allem so ein paar sprachliche Belustigungen kennt, die es ja so gibt. Und da gab es einen Mitstudenten aus Bonn. Und ich glaube, wenn er das hört, und ich bin mir sicher, dass er es hören wird, wird er auch ganz genau wissen, dass ich ihn gerade meine. Aber es ist vielleicht nicht schlecht, dass er das auch mal so mitbekommt. Wir waren damals in einer großen Gruppe und dann hat er gesagt: Ja, dir sieht man und hört man deine ostdeutsche Herkunft sowas von an, und hat das wirklich auch immer mit so negativen, also Faulheitsprinzipien. Wir wären ja, ne, so ungefähr, hätten keine Ahnung von der Welt, keine Demokratie. Und ich bin ehrlich, ich war damals super wütend, also wirklich, weil ich einmal dachte, was soll das? Er kennt mich überhaupt nicht, diffamiert mich hiermit. Und ich habe damit das erste Mal mich wirklich damit auseinandergesetzt, was heißt es, im internationalen Kontext ostdeutsch zu sein. Und dann hatte ich aber wiederum, und die war viel, viel öfter, eine super positive Erfahrung damals, dass die Menschen interessiert waren an einem Menschen wie mir, die diese Herkunft hat, weil sie das nicht kannten. Und das war eben die Mehrheit. Nichtsdestotrotz ist dieses andere Erlebnis eben als ostdeutsche Erstakademikerin, bin ich Vorurteilen begegnet. Das war auch während meiner Ausbildung so, als im Ausbildungsunternehmen man im Vertrieb zusammensaß und man über das ostdeutsche Werk in Hönge da sagte, ja, die Ostdeutschen, ne, denen sieht man das an. Und die wussten gar nicht, dass ich Ostdeutsch bin und wollten mit mir über Ostdeutsche lästern. Ich habe da auch 5 Minuten mitgemacht, weil es einfach ein bisschen witzig war. Aber dann habe ich ihnen gesagt, dass ich Ostdeutsch bin. Und das war dann auch ein bisschen witzig, weil sie nichts mehr gesagt haben. Aber jetzt mal die ganzen Scherze beiseite. Was ja das Wichtige ist, was nimmt man davon mit? Auch retrospektiv, ich glaube, was immer wichtig ist, zu seiner Identität zu stehen, aber sie auch nicht als Aushängeschild so immer vor sich herzutragen, weil ich glaube, das nutzt sich auch irgendwann ab. Das ist wie mit allen feministischen Themen, mit allen Veränderungsthemen. Wenn du zu viel von etwas bist und wenn du zu viel von etwas erzählst, dann stumpfen Menschen ab. Menschen werden genervt. Das ist einerseits gut, dass sie genervt sind, weil sie damit ins Nachdenken kommen. Aber wenn man zu stark in diese Komponente kommt, wird das wirklich fachlich, sachliche nicht mehr gehört. Deswegen bin ich ganz ehrlich, ich spiele damit auch. Ich spiele verschiedene Facetten aus von meiner Persönlichkeit. Mal bin ich eher als die Vorständin unterwegs, mal bin ich mehr als diese ostdeutsche Person unterwegs, mal bin ich mehr als diese Technologiefrau unterwegs und manchmal auch ganz bewusst als Teil eines Vorstands. Ich glaube, du weißt ein bisschen, was ich gerade so meine, wenn ich das abarbeite. Und deswegen, ich glaube, was uns Erstakademikerinnen und Akademiker ausmacht, egal ob Ostdeutsch oder nicht, ob Nord, Süd oder sonst irgendwie, wir sind es gewohnt, in neue Situationen zu kommen, relativ schnell zu erkennen, wie ist unser Status hier und wie können wir Teil des ganzen Neuen werden. Das haben wir gelernt. Wir haben gelernt, uns zu maskieren. Wir haben gelernt, uns anzupassen. Wir haben gelernt, zu lernen. Und ich glaube, das ist was, wenn sich das jeder vor Augen führt, der vielleicht auch in einer ähnlichen Erstsituation ist, egal welche das auch immer ist, das ist eure Superpower und die wird es immer sein, weil jeder Weg, egal wie viele Parallelen es gibt, ist immer unterschiedlich und nehmt das, was ihr als Challenge hattet, als eure großen Superpower-Tools in eine Kiste rein und ihr werdet merken, ihr werdet sie im Laufe der Zeit, wird euch das eine unglaublich große Geduld bringen, manche Sachen Sachen sein zu lassen und genau zu wissen, für welche Dinge ihr kämpfen solltet, auch genau mit eure identitätsbetreffenden Merkmalen und nutzt das einfach für euch, für die Sache und habt immer ein klares Ziel, wofür ihr arbeitet. Und dann klappt das auch.
Das finde ich einen ganz tollen Tipp, Christiane. Und vielleicht, um da noch mal kurz drauf aufzubauen, du hast ja vorhin schon mal deine Tätigkeit beschrieben und vielleicht gibt es manche jetzt, die zuhören und sagen, wow, das klingt nach meinem Traumjob. Das will ich auch machen. Was würdest du denn anderen Personen raten, die ja vielleicht einen ähnlichen Werdegang wie du einlegen möchten?
Okay, erster Punkt ist, sucht euch immer die Lücken, die andere nicht übernehmen wollen und macht aber auch deutlich, dass ihr sie besetzen könnt und wollt und macht es einfach. Also geht den Schritt nach vorne, wenn niemand irgendwas sagt. Geht auch in Situationen rein, die ihr noch nicht kennt, solange man nicht an Menschen operiert oder zum Mond fliegen will, ist jede Tätigkeit lernbar, wenn man ein bestimmtes Grundsetting an Skills und so weiter mitbringt. Also man holt das super schnell auf, wenn man sich gut einschätzen kann, was sind die eigenen Fähigkeiten. Sucht euch früh Netzwerke und damit meine ich in verschiedenen Konnotationen. Einerseits Netzwerke von Menschen, die momentan auf dem Level sind, wo ihr seid, weil sie werden alle mitwachsen. Und sucht euch aber auch Netzwerke dort, wo ihr hin wollt. Und das ist manchmal gar nicht so einfach zu beschreiben, aber meldet euch bei irgendwelchen Events an, sprecht mit Menschen, die in CEO-Positionen sind oder in Vorstandspositionen. Und manchmal gibt es tatsächlich diese Momente, und die habe ich auch, dass man sagt, hey, ich habe jetzt gerade eine halbe Stunde Zeit, ich rede gern mit dir jetzt darüber. Und zwar nicht, um sich selbst zu feiern, sondern um zu erzählen und jemandem Mut zu geben. Also ganz konkret Lücken sehen, die Lücken besetzen, sich was zutrauen, dass man die Dinge nachholen kann und lernen kann. Und das Dritte ist Netzwerke, Netzwerke, Netzwerke. Erstens die, die mitwachsen und die, die dort schon dort sind, wo man ist. Und dann vielleicht noch was Letztes. Manchmal müssen einem manche Sachen, egal wie emotional man involviert ist, muss man einfach vielleicht manchmal am Fluss sitzen und ein bisschen warten, dass Wasser vorbeifließt. Geduld haben, wie so Eichhörnchen. Ja, das sind vielleicht so Dinge, die ich jemandem mitgeben würde.
Danke dir. Und als letzte Abschlussfrage, wenn du jetzt noch mal auf dich selber zurückblickst, vor ja ganz am Anfang deines eigenen Werdegangs, was würdest du denn deinem jüngeren Ich heute gerne sagen?
Glaube mehr an dich selbst. Ja, das wäre es, glaube ich. Ich glaube mehr an dich selbst. Ich glaube, mein jüngeres Ich wüsste schon ganz genau, was sie damit anfangen kann. Ich glaube, die Christiane von damals, die würde, glaube ich, wir hätten, glaube ich, ganz schön viel Spaß miteinander. Ja.
Ja,
Weil
und ich glaube.
ein großer Teil davon bin ich ja heute auch noch.
Ja, und ich glaube, genauso können wir das auch an unsere Community weitergeben. Auf jeden Fall das Wichtigste, an sich selbst zu glauben, auch wenn das vielleicht das Umfeld manchmal gar nicht so tut. Deshalb danke dir, Christiane, dass du da so ein super Vorbild bist und deine Geschichte geteilt hast. Und vielen Dank, dass du heute dabei warst.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und wie gesagt, manchmal zieht einfach durch, macht einfach und versucht vielleicht auch manchmal ganz neue Türen zu bauen, wo es noch keine gibt.